SWR 2 aktuell.
An diesem Donnerstagmittag mit Marie Gedin und mit diesen Themen in der nächsten halben Stunde. Die Kanzlerin will die Länder entmachten. Was ist dran an der Idee von Angela Merkel und einiger Unionsabgeordneter, das Infektionsschutzgesetz deutlich zu verschärfen? Das wollen wir besprechen. Die Schüler in Deutschland wollen eine einheitliche und vor allem verbindliche Regelung für das Testen gegen Corona, sagt der Vorsitzende der Landesschülerkonferenz gleich im Gespräch. Und die Koalitionsverhandlungen in Stuttgart zwischen Grünen und CDU haben am Vormittag begonnen. Da erkundigen wir uns nach dem Auftakt. Bayern will sich den Zugriff auf den russischen Impfstoff Sputnik V sichern. Ein Ministerpräsident, ein anderer findet es gut, ein noch anderer findet es nicht gut. Heute Nachmittag beraten an anderer Stelle 16 Kultusministerinnen und Minister über Corona und die Schulen. Und über allem schwebt dann immer die Frage, wie werden die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten als nächstes sich verabreden, vermutlich am Montag, wenn es um einen weiteren, einen harten oder mittleren oder Brücken-Lockdown geht. Die Kanzlerin hat sich mit diesem Hin und Her zwischen den Ländern in Sachen Corona ja schon mehrfach unzufrieden geäußert. Aber jetzt wird aus dieser Unzufriedenheit offenbar Politik. Die aktuelle Schlagzeile lautet: Angela Merkel will die Länder bei der Corona-Bekämpfung entmachten. Effi Seibert ist unsere Hauptstadtkorrespondentin in Berlin. Ist das überspitzt formuliert? Geht es wirklich um Entmachten?
Es ist schon was Wahres dran, denn bisher ist es ja tatsächlich so, dass die Macht der Durchsetzung von diesen Beschlüssen, die da immer in Berlin gefasst werden, dass das bei den Ländern liegt. Die können entscheiden, wie und wann setzen wir das um. Da kann der Bund nichts machen. Und wenn das jetzt auf den Bund übergeht oder zumindest der Bund dieselbe Macht hätte und wenn dann der Bund und Länder quasi gegeneinander stehen, dann zieht immer Bund den Joker sozusagen. Die dürfen das dann durchsetzen. Also insofern entmachten ist, hat schon was davon, ja.
Die Kanzlerin steht auch nicht alleine da mit diesem Ansinnen. Drei Abgeordnete der Unionsfraktion im Bundestag wollen dem Bund mehr Kompetenzen ebenfalls verschaffen in der Pandemiebekämpfung. Ist das parallel oder ist das eine konzertierte Aktion?
Wahrscheinlich ist es beides ein bisschen, denn die Kanzlerin ist ja nun mal die Exekutive und wenn ein Gesetz geändert werden soll, dann braucht sie die Legislative, sprich den Bundestag. Also hat die Kanzlerin sich offensichtlich auch im Bundestag in ihrer eigenen Fraktion mal umgehört, wie die zu diesem Vorschlag stehen, eben das Infektionsschutzgesetz, in dem das alles geregelt wird, zu ändern. Und nun sind drei Bundestagsabgeordnete eben aufgestanden sozusagen und haben eine Mail an ihre ganzen Kollegen geschickt, Norbert Röttgen zusammen mit Johann Wadepool und Yvonne Marquas, das ist die Chefin der Gruppe der Frauen. Diese Mail liegt mir vor und da steht eben drin, dass es eine Schwäche des Infektionsschutzgesetzes ist, wenn die Landesregierungen eben das durchsetzen, aber sich offensichtlich nicht zu gemeinsamen Handeln entschließen können. Das haben wir ja in den letzten Wochen gesehen und deswegen schlagen sie auch vor, die nationalen Ziele des Infektionsschutzgesetzes müssten eben auch durchgesetzt werden können durch den Bund und das ist natürlich eine Unterstützung. Es gibt schon einige Unionsabgeordnete, die dem zustimmen. 2 Dutzend sollen es angeblich sein, aber auch die beiden Chefs der Fraktionen, also auf jeden Fall Herr Brinkhaus, der CDU-Chef und der Landesgruppenchef Dobrindt von der CSU, also die beiden sozusagen Häuptlinge machen da wohl auch mit. Das sind natürlich noch nicht genug.
Das sind noch nicht genug. Wie würden Sie es denn einschätzen? Tatsächlich die Änderung der Idee, dass Corona-Beschränkungen künftig nicht mehr nur durch die Länder, sondern auch durch den Bund verhängt werden. Ist es realistisch, dass das am Ende rumkommt in naher Zukunft?
Es kann durchaus passieren. Es ist nur die Frage, wie schnell. Denn wenn man ein Gesetz macht, muss man natürlich den gesetzgeberischen Weg gehen. Das heißt, der Bundestag muss erst das in 3 Lesungen lesen, dann muss es entschieden werden und dann muss es noch durch den Bundesrat. Und da sitzen ja die, die entmachtet werden sollen. Ob die dem wirklich komplett zustimmen müssen oder ob es dann nochmal zurückgeht in den Bundestag, das ist alles noch nicht ganz klar. Da fragen Sie 3 Juristen und bekommen 5 Meinungen. Aber es ist jedenfalls nichts, das von heute auf morgen stattfinden kann. Denn der Bundestag zum Beispiel, der Tag der eben erst ab Montag wieder. Und im Bundesrat, da ist die nächste Sitzung erst am 7. Mai. Also das wäre definitiv zu spät. Das müsste man alles sehr, sehr beschleunigen. Schneller wäre natürlich, wenn die sich am Montag tatsächlich treffen. Bisher ist das noch nicht mal so richtig klar, weil es auch noch gar keine Einladung gibt. Aber wenn die sich am Montag tatsächlich treffen und dann wirklich mal einigen, dass sie das auch durchsetzen, gemeinsam, was sie gemeinsam entschieden haben. Bis jetzt hat das nicht so richtig geklappt. Die Frage ist, was das zählt, wenn sie sich das dann versprechen am Montag.
Das führt mich zu der abschließenden Frage. Könnte es auch sein, dass sowohl die Bundeskanzlerin als auch die Unionsfraktion einfach gerade einen enormen Druck aufbaut, damit dann am Montag die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten sich vielleicht doch einfach noch einmal zusammenreißen und dann erledigt sich das wieder?
Das kann sicherlich sein, bloß was soll das bringen in der Eile? Denn der Punkt ist ja, wir müssen ja jetzt handeln. Und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, auf die da Druck ausgeübt werden soll, die wissen natürlich selber auch ganz genau, wie lange es dauert, ein Gesetz zu ändern. Erst recht, wenn sie dem auch noch zustimmen müssen. Also ob der Druck wirklich so hart ist, weiß ich nicht. Es kann aber sein, dass eben, wenn die Zahlen tatsächlich weiter steigen, im Moment ist man ja noch dabei, dass man sagt, da ist noch so eine Osterwirkung in den Zahlen, weil nicht so viel getestet wurde und nicht so viel übermittelt wurde, dass wenn die Zahlen jetzt morgen und übers Wochenende dann weiter steigen, dass das genug Druck ist, für die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mitzuspielen. Es gibt aber gerade eher die gegenteilige Meinung, und zwar sowohl von der SPD in Niedersachsen, also von Herrn Weil, als auch aus Schleswig-Holstein, das ist ja auch ein CDU-Ministerpräsident, Daniel Günther, die das so nicht sehen. Also da ist noch viel Überzeugungsarbeit nötig.
Die Einschätzung von Efi Seibert, von unserer Hauptstadtkorrespondentin. Die Bundeskanzlerin plant also zumindest mal, das Infektionsschutzgesetz deutlich zu verschärfen und so dem Bund mehr Kompetenz zu verschaffen im Kampf gegen Corona. Bestes Beispiel für den Variantenreichtum in der momentanen Corona-Bekämpfung ist vielleicht aktuell Markus Söder bzw. der russische Impfstoff Sputnik V, V für Victory. Söder prescht in Bayern jetzt vor, hat gestern den Kauf von 2,5 Millionen Dosen Sputnik V angekündigt. Und der Bundesgesundheitsminister warnt auf der einen Seite angesichts des russischen Impfstoffs heute früh vor zu großen Erwartungen, obwohl er selbst auch an Sputnik V interessiert ist. Angela Tesch berichtet dazu aus Berlin.
Wir müssen aufpassen, dass das keine Fata Morgana-Debatte wird, warnt Spahn im Interview mit dem WDR. Im ersten Schritt müsse Russland Daten für die europäische Zulassung des Impfstoffs durch die EMA liefern. Bislang sei nur ein Teil der Daten da. Erst danach könne über Bestellungen geredet werden. Spahn bestätigt, dass er für Deutschland in bilaterale Verhandlungen mit Russland gehen wolle. Dafür müsse zunächst geklärt werden, welche Menge des Impfstoffs verbindlich geliefert werden könne und wann. Im vierten Quartal oder 2022 könne man vielleicht auch noch Sputnik V gebrauchen, sagte Spahn. Aber um einen wirklichen Unterschied in der gegenwärtigen Lage zu machen, müssten die Lieferungen in den nächsten 2 bis 5 Monaten kommen. Bayerns Ministerpräsident Söder, CSU, hatte gestern angekündigt, bei Sputnik V eigene Wege gehen zu wollen. Der Freistaat wolle sich noch vor einer möglichen EU-Zulassung zusätzliche Kapazitäten des russischen Impfstoffs sichern. Die Rede ist von 2,5 Millionen Dosen, die bis Juli aus einer Produktionsfirma im schwäbischen Illertissen geliefert werden sollen.
Angela Tesch aus Berlin. Also Sputnik V vielleicht in, sagen wir, mittlerer Zukunft. AstraZeneca in Deutschland weiter nur für über 60-Jährige. Ja, und für den Rest der Impfwilligen gibt es das, was da ist an BioNTech oder Moderna. Entweder im Impfzentrum oder jetzt ja auch beim Hausarzt. Und natürlich nach der gesetzlich geregelten Impfreihenfolge. Und das bedeutet dann im Alltag, Kinder machen Termine für ihre Eltern oder Großeltern. Menschen sitzen nachts vorm PC und klicken immer wieder in der Terminvergabe rum, hängen telefonisch in der Warteschleife. Und um diese Suche nach einem der ja weiter knappen Impftermine zu erleichtern, haben inzwischen mehrere private Anbieter eigene Impfportale vorgeschaltet, könnte man sagen, vor die offiziellen. Das ändert zwar nichts an der Anzahl der Impftermine, die bleibt gleich, aber das Buchen wird, sagen die Anbieter, so zumindest vereinfacht. Einer dieser Anbieter ist Matthias Nössner, Softwareentwickler aus Stuttgart. Er betreibt so ein zusätzliches Portal, Impfterminradar heißt das. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, Herr Nössner, die Katzenärztliche Vereinigung, die ist durchaus skeptisch gegenüber Portalen wie dem Ihren. Ein Kritikpunkt lautet, dass die Suchergebnisse gar nicht immer der Aktualität entsprechen, dass es also eigentlich auch anders aussehen könnte. Was ist da dran?
Ja, das stimmt, weil wir fragen die Daten manchmal mit einer Verzögerung von 10 Minuten ab, weil wir das System auch nicht zu arg belasten wollen. Dadurch entsteht natürlich eine leichte Verzögerung, aber es ist momentan das Beste, was ein Nutzer sehen kann, weil sonst gibt es halt einfach keine Übersicht für Impftermine. Und ein normaler Nutzer eigentlich sucht halt nun mal für mehrere Impfzentren Termine und selten nur für eins. Und das ist, bietet unsere Plattform die einzigste Übersicht dafür.
Genau, man muss sich das so vorstellen, vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer. Wenn man auf ihre Seite klickt, hat man recht schmucklos, das darf man ja sagen, einfach eine Übersicht über sämtliche Impfzentren in, ich glaube, inzwischen 4 Bundesländern. Planen Sie dann noch mehr?
Das System, was die KBV verwendet, wird gerade nur in Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Hamburg verwendet. Und für die anderen, das sind geschlossene Systeme, wo man sich quasi mit E-Mail anmelden muss. Da können wir diese Abfragen nicht machen. Deswegen nur dort, wo das System verwendet wird, können wir das anbieten.
Das Land hat durchblicken lassen, dass sie das eventuell nachbessern wollen. Wäre Ihre Seite dann im positiven Sinne wieder überflüssig?
Ja, wäre sie quasi schon überflüssig. Es kommt jetzt darauf an natürlich, wie das Land das darstellt. Wir haben auch noch ein paar Updates im Petto, dass wir es eventuell noch besser machen können.
Im Moment ist es so, Sie haben vorhin auch davon gesprochen, Sie wollen die offizielle Seite ja auch nicht überlasten. Es sind 100 bis 200 Menschen pro Sekunde, die auf Ihrer Seite nach einem Impftermin suchen. Viele kontaktieren Sie auch. Ist das nebenbei noch zu erledigen? Wie bewältigen Sie das?
Ja, das läuft nebenher, neben unserer Daily Business, was wir gerade so machen. Ich glaube, das 100 bis 200 pro Sekunde wurde vielleicht ein bisschen falsch zitiert. Also wir hatten gestern 23.000 Nutzer auf der Seite.
Können Sie in irgendeiner Form ableiten, wie viele der Besucher Ihrer Seite erfolgreich sind im Sinne eines gebuchten Impftermins?
Nee, das tracken wir nicht, aber wir kriegen viele E-Mails und auch Unterstützernachrichten, die sagen, Dankeschön, mit Impfterminradar hat es endlich geklappt, einen Impftermin zu kriegen. Natürlich sind wir auch davon abhängig, wie viele Impftermine es gibt. Wir können nur die Benutzung angenehmer gestalten.
Matthias Nössner sagt, das Entwickler eines Internetportals aus Stuttgart zur zusätzlichen Suche nach Impfterminen. In vielen Bundesländern gehen am Wochenende, also jetzt in 4 Tagen, die Osterferien zu Ende. In Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz läuft der Unterricht allerdings schon wieder. In Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland ist es heute wieder losgegangen. Hamburg hat gar keine Osterferien. Hessen und Schleswig-Holstein, da dauern die Ferien noch bis Ende kommender Woche. Zeigt ganz deutlich, den Flickenteppich, negativ gesagt, ganz neutral gesagt, über Schulfragen entscheiden die Länder grundsätzlich selbst. Immerhin, angesichts der dritten Corona-Welle beraten die Kultusminister der Länder sich heute Nachmittag gemeinsam über das weitere Vorgehen an den Schulen. Worum muss es da gehen? Was muss dringend beschlossen werden? Das haben wir einen Schüler aus Bergisch Gladbach gefragt, aus der 13. Klasse. Darius Schramme ist Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Herr Schramm, für Sie geht's auch nächste Woche wieder los mit einem mulmigen Gefühl?
Mulmiges Gefühl, absolut. Für mich stehen natürlich die Abiturprüfungen dann auch in naher Zukunft an. Die Frage ist natürlich auch, wie geht's in den Schulen aktuell zu? Also von daher, das Gefühl ist aktuell nicht auf, ich weiß, was auf mich zukommt.
Und jetzt zeichnen sich bundesweite Schulschließungen, das ist ja die große Keule, nicht ab im Moment. Es herrscht eigentlich noch die Idee vor, den Unterricht so weit wie möglich bundesweit aufrecht zu erhalten. Ist das richtig?
Also der Gedanke, dass wir tatsächlich an Unterricht in welcher Form auch immer festhalten müssen, den teile ich absolut. Denn wir haben in den letzten Monaten gesehen, was passiert, wenn die Schülerinnen und Schüler tatsächlich flächendeckend zu Hause bleiben müssen. Das ist fatal für Bildungsgerechtigkeit und aber auch grundsätzlich dem Recht auf Bildung. Aber, und das ist der nächste Punkt, wir können natürlich einfach Bildung in Präsenz nicht so einfach weiterführen, ohne zu schauen, was braucht es dafür. Und das ist eine ganze Menge, also zum Beispiel Sachen wie Transportfragen, die müssen geklärt werden. Und das ist jetzt die Hausaufgabe der Politik.
Dann bleiben wir doch mal konkret beim Thema, was Sie gerade angesprochen haben, Transportfragen. Das bedeutet, es sollen nicht alle Schüler in einem Bus zur Schule fahren und dann dort sich wieder mit Abständen aufstellen. Gibt es denn da Lösungen?
Ja, es ist total irrwitzig. Wir erleben seit Monaten in den Schulen eben den Appell, Leute, ihr müsst Abstand halten. Da wird ja wirklich sehr, sehr akribisch, Gott sei Dank, drauf geachtet. Aber wir haben dann das Bild, die Schülerinnen und Schüler kommen eben mit Bussen und Bahnen zur Schule, sind total durchmischt von den einzelnen Schulen zusammen und können da eben überhaupt keinen Abstand einhalten. Da gibt es seit Monaten Konzepte, zum Beispiel, dass man eben die Schulen sich absprechen. Es gibt unterschiedliche Starts. Dadurch kann man zumindest schon mal verhindern, dass Schulen sich durchmischen. Und dann kann man tatsächlich auch schulintern schauen, dass man vielleicht, der eine beginnt dann um 8 Uhr, der andere um 8.30 Uhr. Also da gibt es ganz viele Konzepte. Da muss man auch gar nicht so viel Zeit in die Hand nehmen, um das umzusetzen.
Wie erleben Sie denn die Stimmung unter Ihren Mitschülerinnen und Mitschülern, wenn Sie sagen, es gibt Konzepte, es gibt auch an uns den Appell, haltet Abstand, aber dann eben zwischendurch diese anderen Bilder. Wie ist da die Stimmungslage?
Die Stimmung ist total frustriert, weil ich meine, wir wollen alle uns an die Regeln halten. Gerade wir Jungen haben eine unfassbare Verantwortung in dieser Pandemie. Und ich glaube, dass es aber zunehmend schwierig wird, sich an die Regeln zu halten, weil man so ein Hin und Her hat. Einerseits gilt das, dann wieder nicht. Dann versteht man irgendwie auch nicht, was passiert hier gerade. Dann hört man die ganze Zeit Bildung und Schule, ihr seid das Wichtigste, aber mit uns wird irgendwie nicht so ganz umgegangen, als wäre es tatsächlich so. Also die Stimmung ist schon so, dass, und das kann ich auch nachvollziehen, dass die Schülerinnen und Schüler langsam wirklich sagen, wir sind kein Spielball in irgendeinem großen Fußballspiel hier aktuell.
Schauen wir auf einen anderen Aspekt, was ganz praktisch ist, das Testen. Es sind Millionen einfacher Schnelltests für die Schulen beschafft worden inzwischen. Schüler und Lehrer sollen, Betonung auf sollen, sich künftig möglichst zweimal pro Woche testen. Braucht es da eine Pflicht?
Also ich glaube zuallererst, dass es eben immer schwierig ist, diese Sollensätze. Seit Monaten hören wir eben, die Schüler sollen getestet werden. Wir wollen, dass sie ein Testangebot bekommen. Das ist der falsche Ansatz. Die Zeit muss genutzt werden, um zu schauen, wie bekommen sie tatsächlich das Angebot. Denn ich habe bis heute Morgen auch mal kurz mal so ein bisschen ein Stimmungsbild versucht, mir einzuholen. Und auch da wird die Rückmeldung bekommen. Es gibt wirklich die einen, da funktioniert das super, bei den anderen irgendwie gar nicht. Und grundsätzlich finde ich die Idee zu sagen, dass die Schülerinnen und Schüler tatsächlich nur mit einem negativen Test in das Schulgebäude kommen, absolut richtig.
Jetzt haben Sie schon gesagt, mit einem negativen Test in das Schulgebäude kommen. Das ist auch so ein Punkt. Sollen sich die Schülerinnen und Schüler zu Hause testen, sprich aber auch unbeobachtet, oder sollen sie es in der Schule machen, dann aber mit der Gefahr, dass sie schon positiv hingelaufen sind?
Also ich glaube, und da gehe ich selber, das mache ich selber tatsächlich auch, dass man sämtliche Angebote wahrnehmen muss. Ich glaube, dass tatsächlich einerseits der Test in der Schule, der hoffentlich dann bereitsteht im besten Fall, genutzt werden soll in der Schule selber. Da bin ich der Meinung, das ist besser, weil das tatsächlich dann gerade bei den Jüngeren auch quasi, ich sag mal, ja, betreut wird. Und andererseits, und das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, trotzdem einmal in der Woche diesen Bürgertest der Bundesregierung auch wahrzunehmen und sich grundsätzlich testen zu lassen, weil man dadurch natürlich eine bessere Möglichkeit bekommt, im schlimmsten Fall einen positiven Fall zu erkennen. Also die Mischung macht's am Ende.
Es gibt Bundesländer, ich muss noch mal darauf zurückkommen, auf die Verschiedenartigkeit von Land zu Land. Die schreiben Tests zur Teilnahme am Präsenzunterricht inzwischen vor. Andere, Hessen oder Rheinland-Pfalz, setzen auf Freiwilligkeit. Wie erleben Sie das denn aus Schülersicht, dass es A, unterschiedlich ist in der Handhabung überhaupt und dann aber auch B, in der Verpflichtung oder Freiwilligkeit?
Also dass die Länder im Hoheitssinn ihres Föderalismus aktuell jeden Weg irgendwie versuchen zu gehen, wie sie wollen, das erleben wir seit Monaten. Das führt aktuell auch zu keiner guten Situation, weil die Leute einfach nicht gut gelaunt sind damit. Aber, und das ist das Nächste, ich glaube, dass es nur Sinn macht, eine Linie zu fahren mit dem Testen. Entweder es gibt die Pflicht oder es gibt die nicht. Aber es ist schwer nachzuvollziehen, dass der Freund, der vielleicht ein paar Kilometer weiter auf der Landesgrenze ist, der muss sich testen lassen, um in die Schule zu kommen, und ich muss das nicht. Das kann man nicht nachvollziehen.
Ganz konkret und zum Schluss, Herr Schramm, was erwarten Sie heute Nachmittag von den Kultusministerinnen und Ministern?
Ich erwarte, dass nicht viel bei rumkommt. Ich erhoffe mir, dass tatsächlich mal endlich klare Ansagen rauskommen und dass man tatsächlich den Eindruck hat, es gibt jetzt eine klare Linie.
Sagt der Schüler der 13. Klasse Dario Schramm, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. 12.23 Uhr gleich. Die Grünen und die CDU. Winfried Kretschmann hat sich fürs Bewährte entschieden. Wobei das in Stuttgart Bewährte ja bundesweit noch immer einzigartig ist. Eine grün geführte Landesregierung mit der CDU als Juniorpartner. Wobei die grüne Basis ja durchaus offenbar sich schwer getan hat mit dieser Entscheidung. Die Alternative wäre ja eine Ampel gewesen, eine Regierung der Grünen mit FDP und SPD. Aber das ist jetzt Geschichte. Um 11 Uhr heute Vormittag haben die Koalitionsverhandlungen begonnen für die zweite Auflage der grün-schwarzen Kombination. Reinhard Nürnberg berichtet aus Stuttgart.
Die Stimmung sei aufgeräumt, hat der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu Beginn der Koalitionsverhandlungen erklärt. Die Wogen bei den Grünen hätten sich geglättet. Im Vorfeld hatten große Teile der Grünen auf eine Ampelkoalition mit SPD und FDP gedrungen. Zum Auftakt der jetzt beginnenden Koalitionsverhandlungen machen die künftigen Koalitionspartner einen Kassensturz. Der grüne Ministerpräsident Kretschmann hat die Haushaltslage als sehr dramatisch bezeichnet. Der Grund sind die Milliardenausgaben im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Der Chef der CDU-Landtagsfraktion, Wolfgang Reinhardt, hat erklärt, es gehe jetzt darum, auch in der finanziellen Lage Nachhaltigkeit zu erzielen. Heute wollen Grüne und Schwarze einen Terminplan für die weiteren Koalitionsverhandlungen erstellen. Entlang der Ergebnisse der Sondierungsgespräche sollen die Themenbereiche festgelegt werden.
Zum Auftrag also erstmal protokollarisches. Der Start der Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen und CDU in Baden-Württemberg. Heute ist Internationaler Tag der Roma. Sinti und Roma sind die größte ethnische Minderheit Europas. Die Angehörigen dieser Minderheit sind in vielen Dingen nach wie vor benachteiligt. Stichwort Corona zum Beispiel. Sinti und Roma haben im Durchschnitt eine schlechtere Gesundheitsversorgung. Oder Stichwort Bildung. Im Durchschnitt hat jede Dritte keinen Schulabschluss. Und vor allem Vorurteile über Sinti und Roma sind noch immer weit verbreitet. In letzter Zeit formiert sich aber in den sozialen Netzwerken eine junge Community. Sinti und Roma-Angehörige berichten da über ihre oft negativen Erfahrungen und kritisieren durchaus lautstark Rassismus und Antiziganismus. Wie das klingt, das berichtet SWR-Reporterin Miriam Staber jetzt.
Du machst absolut nichts falsch, wenn du uns Roma nennst. Das ist der Name für unsere Minderheit auf der ganzen Welt. Tatsächlich gibt es aber landesspezifische Besonderheiten. Die deutschen Roma, also die seit über 800 Jahren hier sind, heißen Sinti. Die Roma des Balkan nennen sich Roma. Wenn du aus Deutschland stammst, dann ist das Z-Wort absolut falsch und das ist immer eine Beleidigung.
Die 26-jährige Atice ist Deutsche und Romni. Im sozialen Netzwerk Instagram spricht sie offen über ihr Roma-Sein. Das war aber nicht immer so. Erst als sie nach ihrem Abitur zum Studium nach Mannheim gezogen ist, hat sie sich dort als Romni geoutet, erzählt sie.
Wenn ich offen mit meiner Identität umgehe als Romni, habe ich tatsächlich die wundervolle Erfahrung gemacht, dass fast immer die Leute total fasziniert sind und Fragen stellen und sich freuen und mir dann sagen, wow, du bist die erste Romni, die ich kennenlerne. Und ich antworte immer dasselbe. Nein, bin ich nicht. Ich bin nur die erste, die es dir sagt.
Viele erfolgreiche Romnia und Roma verheimlichen ihre ethnische Zugehörigkeit. Auch Atice will hier nur mit ihrem Vornamen genannt werden, weil viele ihrer Familienmitglieder ihr Roma-Sein geheim halten. Der Grund? Angst vor Diskriminierung. Vorurteile über Sinti und Roma sind weit verbreitet. Dagegen kämpfen Selbstorganisationen wie der Landesverband Deutscher Sinti und Roma seit Jahrzehnten. Die Gesellschaft ist in den letzten Jahren inklusiver geworden und die Minderheit der Sinti und Roma selbstbewusster. Und trotzdem ist noch viel zu tun. Für die Mannheimer Studentin Atice ist es besonders wichtig, erfolgreiche Sinti- und Roma-Biografien präsenter zu machen und so Vorurteile abzubauen. Und innerhalb der Community seien starke, positive Vorbilder zentral für Empowerment.
Also es ist unglaublich. Also ich bekomme total viele Zuschriften. Es schauen sich unglaublich viele Leute meinen Content an. Nicht nur Roma oder Sinti, sondern auch Leute der Mehrheitsgesellschaft. Aber, und das hat mich auch letztens richtig zu Tränen gerührt, junge Leute in meinem Alter, die so langsam ein Selbstbewusstsein entwickeln zu ihren Wurzeln und mir dann schreiben, wie sehr das sie berührt, dass sie sehen, dass jemand laut für sie einsteht und dass sie so langsam den Mut fassen, offen mit ihrer Identität umzugehen. Und dieses Erwachen innerhalb der jungen Generation, das finde ich unglaublich schön.
SWR-Reporterin Miriam Staber berichtete zum Internationalen Tag der Roma. Jetzt haben wir es kurz vor 12:30 und das bedeutet bei uns Zeit für Wirtschaft und Börse. Nach dem Gipfel ist ja bekanntlich vor dem Gipfel und nach diesem Motto trifft sich heute Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zum 5. virtuellen Corona-Wirtschaftsgipfel mit mehr als 40 Verbänden. Da wird diskutiert mal wieder über Corona-Hilfen, eine mögliche Testpflicht und das Homeoffice. Alexander Winkler aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Was ist dabei das drängendste Problem?
Ja, ich befürchte, am weitesten liegen Politik und Wirtschaft bei der Diskussion um Öffnungen oder Schließungen auseinander. Vor allem Gastronomie und Handel fordern natürlich jetzt endlich konkrete Perspektiven aufmachen zu dürfen. Und die Industrie hofft zumindest, dass nicht noch weitere Verschärfungen kommen, sei es nun als Brücken-Lockdown oder wie auch immer der dann heißt. Einigen wird man sich da heute natürlich nicht. Das ist letztlich die Entscheidung der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten und der Kanzlerin am Montag.
Zumindest wird es ja darum gehen, wie die Unternehmen einbezogen werden können, das Infektionsgeschehen auszubremsen. Die Kanzlerin hat schon mit einer Testpflicht gedroht. Das wollen die Unternehmen verhindern. Warum?
Ja, da schieben sich beide Seiten den schwarzen Peter ein bisschen zu. Zum einen scheuen die Unternehmen die Kosten. Zumindest für angeschlagene Firmen wäre das Testen eine zusätzliche Belastung. Viele Firmen sind zudem bereit zu testen. Knapp 90% würden es tun, wenn sie wüssten, wo die Tests eigentlich herkommen sollen. Nach Befragungen der Wirtschaftsverbände kommt nämlich nur jedes 5. Unternehmen überhaupt an genügend Tests ran. Das heißt, das ist eigentlich das große Problem. Wie soll das Ganze denn funktionieren? Nicht die Testpflicht ist das Problem, sondern das Fehlen der Tests.
Heißt, am Ende hängt dann auch wieder ganz vieles an der großen Frage, die uns alle interessiert. Wie geht's weiter? Lockdown oder Lockerung?
Genau. Bei all den Detailfragen ist das eigentlich der Haupttenor vor dem Treffen heute. Wir brauchen endlich eine Strategie, wir brauchen Planbarkeit, Zuverlässigkeit, machen wir auf oder zu? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Dass da von der Bundesregierung und den Ländern keine Perspektive auf dem Weg aus der Krise zu erkennen ist, das ist wohl die größte Kritik. Da merkt man, dass auch die Unternehmen und Verbände mittlerweile mit ihrer Geduld am Ende sind.
An der Börse hat zumindest niemand zuletzt auf Antworten mehr gewartet. Da gab es immer nur eine Richtung, nämlich bergauf. Geht das auch heute so weiter?
Teils, teils. Als der Handel losging, sah es nach einer neuen Rekordjagd aus. Im Moment geht es eher seitwärts. Aktuell steht der DAX auf dem Schlussstand von gestern 15.164 Punkte.
Dankeschön. Alexander Winkler war das aus der SWR-Wirtschaftsredaktion.